finde es enorm spannend, dass wir diese 7 Sendschreiben miteinander beleuchten können. Jedes dieser Sendschreiben wurde von Jesus persönlich diktiert. Und wir können ganz viel lernen in diesen Sendschreiben. Die Briefe decken nämlich die ganze Bandbreite ab, wie wir als Christen leben können und auch in welchem Umfeld wir leben können. Und darum sind sie ein großer Schatz für uns. Die Sendschreiben an Pergamon sind besonders, weil Pergamon selber auch eine ganz besondere, interessante Stadt war, aber auch eine gefährliche Stadt. Es ist die nördlichste der 7 Städte, die Sendschreiben bekommen haben. Wir sehen sie hier ganz im Norden oben. Und in Pergamon gab es überdurchschnittlich gewaltige und prächtige Bauwerke. Viele Tempel, viele Altäre, Paläste und dazu auch ein ganz gewaltiges Theater. Und übrigens, dieses Foto haben Reni oder Reini Fischer gemacht auf ihrer Reise vor einigen Jahren. Die waren dort und konnten das sehen. Das musste wahrscheinlich enorm eindrücklich gewesen sein. Da hatten etwa 10.000 Menschen Platz. Und von der obersten Reihe bis zur Bühne unten war eine Höhendifferenz von etwa 120 Meter. Also da hatte man gut Möglichkeit, um Tomaten zu werfen. Das war ein bisschen gefährlich für die Schauspieler dort unten. Pergamon hatte auch eine gewaltige Bibliothek. Man sagt, es waren etwa 200.000 Schriftrollen in dieser Bibliothek. Alle von Hand geschrieben. Ein gewaltiges Wissen gebündelt in dieser Bibliothek in Pergamon. Und Pergamon war auch bekannt und berühmt, weil sie, was haben sie erfunden? Pergament. Das Pergamentpapier hat man in Pergamon erfunden. Das klingt uns jetzt nach. Und das alles, das tönt recht interessant so für uns, wenn wir das hören. Aber für die Christen war es sehr schwer, in dieser Stadt zu leben. Einfach dort zu wohnen. Vers 13 haben wir gesehen, Jesus sagt, ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht. Jetzt stellt euch mal vor, wenn du an einem Ort wohnst, wo Jesus sowas sagt, der Thron Satans steht dort. Das ist ja krass. Was für ein bedrohliches Umfeld. In Pergamon gab es gewaltige Götzenaltäre. Zum Beispiel der Altar des Zeus. Den kann man heute noch besichtigen in Berlin, in einem Museum. Oder es gab auch den Tempel des Asklepios, der sehr bekannt war. Asklepios war ein Gott der Heilung, der Heilskunst. Und sein Symbol war eine Schlange. Die Bibel zeigt uns immer wieder die Schlange als Bild für den Teufel. Die Schlangen wurden in diesem Tempel, also sie hatten einen Tempel, wo die Schlangen da waren, ungiftige Schlangen, hatte ganz viele Schlangen dort. Und einige haben sich da sogar über die Nacht durch eingeschlossen mit diesen Schlangen und erwarteten, dass sie dann irgendwie geheilt würden. Man hat die Schlangen auch verehrt und hatte, wie gesagt, Heilung von ihnen erwartet. Dazu hat man in Pergamon einen Tempel geweiht für den Kaiser, den römischen Kaiser, wo man ihn als Gott verehrt hat. Die Christen in Pergamon lebten also in einer Stadt, wo die heidnische Religion allgegenwärtig war. Sehr prominent. Viele Leute haben sich investiert und das war normal und wichtig, wo die Okkultismus an der Tagesordnung war und Esoterik. Was genau jetzt mit dem Thron des Satans, was Jesus damit meint, das können wir nicht beziffern. Es gibt Theorien, aber wir wissen es letztlich nicht. Aber wir sehen, in Pergamon gab es eine hohe Konzentration an antigöttlichen Mächten und Kräften. Unser Bibeltext spricht auch davon, dass Christen zum Teil auch umgebracht wurden, wie zum Beispiel Antipas, der erwähnt wird als der treue Zeuge für Jesus. Vielleicht hat er sich geweigert, den Kaiser als Gott anzubeten, wir wissen es nicht. In dieser Stadt, dieser gottlosen Stadt, hat Jesus eine Gemeinde hineingepflanzt und sie war offensichtlich schwer bedrängt und hatte einen herausfordernden Stand. Aber Jesus schreibt dieser Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß es. Ich weiß um deine Nöte, wie es dir geht, wie du es schwierig hast, deine Herausforderungen. Und ich glaube, dieser Satz muss den Christen damals ungeheuren Trost gegeben haben. Als sie das als sie das gehört haben, das wurde vorgelesen in Pergamon, in diesem schweren Umfeld, und jetzt hören sie die Sätze von Jesus zitiert: Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß alles. Du hast es so schwer. Es ist mir bewusst. Wow, das muss ihnen gewaltig Trost gegeben haben. Er sah ihr Leid. Und die Christen dort, die konnten kein angenehm, lockeres Leben führen, so flockig und schön, ein bisschen den Alltag genießen. Wenn man sich dort für Jesus entschieden hat, dann hat man sich für ein Leben mit Entbehrungen entschieden. Dann hattest du Nachteile auf allen Ebenen der Gesellschaft. Aber all das sah Jesus. Und wisst ihr, dieser Zuspruch, ich weiß, wo du wohnst, der gilt auch für uns heute. Er gilt für dich. Jesus weiß um deine Situation. Er weiß um deine Nöte, wo du gerade drinsteckst, um deine Trauer vielleicht, um das, was du so gerne anders hättest und es bewegt sich nicht, um deine Schwierigkeiten, die du nicht lösen kannst. Er weiß es. Vielleicht sind es auch emotionale oder körperliche Überforderungen. Er ist dir nahe, er kann dich verstehen. Die Christen in Pergamon, die wohnten an einem gefährlichen Ort. Und zu all dem Genannten kommt hinzu, dass der römische Prokonsul, der hatte die Erlaubnis, die Vollmacht, Menschen zum Tode zu verurteilen, einfach auf eigene Faust. Der musste keine Rücksprache nehmen mit irgendwelchen Räten. Der konnte einfach aus Lust und Laune heraus so. Und das war seine Macht und Möglichkeiten. Davor hatten da natürlich auch viele Angst. Das Symbol der Stadt Pergamon war ein Schwert. Ein Schwert. Vielleicht steht das auch ein bisschen für die Macht von dem Prokonsul. Aber ist euch aufgefallen, wie hat Jesus sich vorgestellt, der Gemeinde in Pergamon? Er hat gesagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Also der das wahre Schwert hat, ist Christus. Und das ist eine weitere Ermutigung für die Christen dort. Er sagt nämlich mit dem, ich stehe über dem Prokonsul. Mich sieht man zwar nicht, aber ich stehe darüber. Auch über allen antigöttlichen Mächten in der Stadt. Habt keine Angst. Haltet euch an mich. Und auch diese Ermutigung, auch die können wir für uns nehmen, heute, wo wir sind. Weil das Prinzip ist noch gleich wie damals. Wenn an einem Ort eine hohe Konzentration von antigöttlichen Mächten zusammenkommen, dann wird es für Christen schwieriger, weil Satan irgendwo auch mehr Raum hat, mehr Macht. Und wir erleben das heute ein Stück weit ja auch in der Tendenz, dass wir als Gesellschaft uns immer mehr abweichen von den göttlichen Werten und somit eben auch von Gott. Und somit kommt der Widersacher Gottes, bekommt mehr Möglichkeiten. Jesus sagt, ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht. Trotzdem hast du dich zu mir bekannt und den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als mein treuer Zeuge Antipas in eurer Stadt, dieser Hochburg Satans, ermordet wurde. Und hier kommt uns das Lob von Jesus entgegen für die Christen in Pergamon. Trotz diesem schweren Umfeld haben die Christen in Pergamon an Jesus festgehalten. Wörtlich heißt es, du hast meinen Namen festgehalten, den Namen Jesus. Die Gemeinde war umgeben von Satans Anbetung, von Verehrung vom römischen Kaiser als Gott, aber sie haben ihren Glauben nicht verleugnet. Sie haben an Jesus festgehalten, obwohl es nicht leicht war. Die wurden dort unter Druck gesetzt und allen möglichen Ebenen, dass sie den Glauben entweder abschwächten oder ganz aufgaben. Doch sie haben ihren Glauben an Jesus öffentlich ausgelebt. Sie haben es nicht zurückgezogen in die private Ebene, sie haben es öffentlich ausgelebt. Vielleicht musste dafür ja auch Antipas sterben. Jesus war ihnen wichtiger als ihr eigenes Leben. Und dafür lobt Jesus die Christen in Pergamon. Ich weiß nicht, wie geht es uns dabei? In unserer Zeit, wo wir drin stehen, ich denke, wir sind in dem Sinn auch beschenkt, dass wir keine Verfolgung haben. Und doch merken wir auch, dass es Situationen gibt, wo es in diese Richtung geht, wo es für uns schwierig ist. Wie sieht es dann bei uns aus? halten wir an Jesus fest und sind Zeugen für ihn, auch wenn es schwierig wird. Auch wenn Menschen Anstoß nehmen. Und ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich glaube auch, dass man sich das wie bewusst vielleicht im Kopf durchspielen muss. Oder man muss auch einen Schuh voll rausziehen. Ich weiß noch, an einem Glaubensgrundkurs vor vielen Jahren, da habe ich über Evolution auch gesprochen und Schöpfungsglaube. Und da war ein Biologiestudent dabei und ich habe mich von dem total einschüchtern lassen. Im Nachhinein hat mich das ziemlich aufgeregt. Und das ist wie, das muss man vielleicht mal durchspielen. Und dann kann man sich wie das besser irgendwie vornehmen und vielleicht auch nicht so sich überraschen lassen. Aber wie verhalten wir uns, wenn wir schroff abgewiesen werden? Wisst ihr, warum es die EGA gibt? Warum hat Gott die EGA hierher hingestellt? Vor 45 Jahren ungefähr? 46, dieses Jahr sind 46 Jahre, in Albisrieden durch Harry Müller. Warum gibt es die EGA? Weil wir eine Rettungsstation sind für Menschen, die am Ertrinken sind. Es geht nicht darum, dass wir es nett haben zusammen. Wir dürfen uns schon nett machen. Aber es ist nicht der Hauptpunkt, sondern wir sind da für andere Menschen. Dass wir Jesus treu bleiben, komme, was da wolle. Die Frage ist, kann er uns darin loben? Weil das will ja Satan mit allen Mitteln verhindern. Sein Ziel ist es, dass die Gemeinde von Jesus mitsamt allen, die dazugehören, dass er die irgendwie kleiner und kraftloser macht und irgendwie kaputt macht. Wisst ihr, was den Teufel an der Schweiz am meisten stört? Die Gemeinde Jesu. Das stört ihn am meisten. So sehr, wie Jesus seine Gemeinde liebt, so sehr hasst der Teufel die Gemeinde. Das gilt auch für die EGA. Wir sind ja in Albisrieden so ganz am Rand. Ich finde es immer köstlich, wenn ich von unserer Gemeinde erzähle. Die sind so erstaunt, wenn ich sage, wir haben eine Viehschau in Albisrieden. Eine Miss Albisrieden wird gekürt, jeweils bei uns. Was, in Zürich? Ja, ja. Wir sind so am Rand von Zürich und wir gehen ein bisschen unter dem Radar durch. Aber nicht beim Teufel. Bei dem sind auch wir auf dem Schussfeld. Und manchmal spüren wir das auch. Und der Teufel hat zwei Hauptwaffen, wie er die Gemeinde von Jesus kaputt machen und kraftlos machen will. Die hat er auch beide in Pergamon angewandt. Die erste haben wir schon gesehen, das ist Verfolgung. Angriff von außen. Und das ist heute auch noch so. Nicht nur damals, auch heute. Die Organisation Open Doors, die schreibt Folgendes. Die Intensität der Christenverfolgung hat auch im letzten Jahr weltweit zugenommen. Aktuell sind in den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex rund 309 Millionen Christen, einem sehr hohen bis extremen Maß der Verfolgung ausgesetzt. 309 Millionen. In einem hohen bis extremen Maß. Das ist Gewalt, das ist einfach krass, oder? Besonders schlimm ist die Verfolgung durch den Islam in Afrika. So wurden zum Beispiel im letzten Jahr, in Nigeria mehrere hundert meist christliche Dörfer überfallen von Fulani-Hirten, Christen ermordet, Kirchen niedergebrannt. Boko Haram und der IS, der westafrikanischen Provinz, die führten rund 400 gewaltsame Angriffe allein im Norden von Kamerun aus. In China zum Beispiel, Nordkorea, ist der Kommunismus enorm christenfeindlich. In China verstärkte auch mittels Gesichtserkennungssoftware die Überwachung der Aktivitäten der christlichen Gemeinden. Christen in mehreren Provinzen, und jetzt müsst ihr hören, droht die Streichung von Sozialleistungen, wenn sie zu Hause Bilder oder christliche Symbole aufhängen, statt dem Bild des Staatspräsidenten. Jetzt stell dir mal vor, du hast zu Hause vielleicht ein Kreuz an der Wand. Und jetzt sind wir als Schweiz bei einem ganz anderen Punkt. Wenn du jetzt nicht das Bild des Bundespräsidenten hinhängst, dann kriegst du Abzug an der AHV oder IV. Das ist ja Wahnsinn. Und Bei Razzien wurden auch Bibeln und weiteres Eigentum von Christen aus staatlich nicht registrierten Kirchen, aber auch aus registrierten Kirchen beschlagnahmt und Kirchenleiter verhaftet. Und jetzt ist aber gewaltig, obwohl die Christenverfolgung wirklich, also wenn wir das so hören, das löscht einem ja fast ab, aber obwohl das so ist, werden immer mehr Menschen Christen. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass pro Tag ca. 40.000 Menschen weltweit Ja sagen zu Jesus. Und die allermeisten, die bleiben auch dabei, auch wenn sie Verfolgung erleben. Also das ist die erste Hauptwaffe des Teufels gegen die Gemeinde Jesu, Verfolgung. So haben es die Christen in Pergamon erlebt. Aber es gibt ja noch die zweite Hauptwaffe. Und die ist mindestens so gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher. Und das ist der Angriff von innen durch Verführung. Verführung. Und damit kommt Jesus nach dem Lob nun hier noch zu einem Tadel. Wir lesen, doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du duldest Leute in deiner Mitte, die an der Lehre Bileams festhalten. Bileam hatte Balak gezeigt, wie er die Israeliten zu Fall bringen könnte. Er verführte sie zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit. Und so gibt es auch bei euch Leute, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Jesus nennt hier zwei Gruppen. Es sind Leute, die der Lehre Bileams anhangen, und es sind Leute, die der Lehre der Nikolaiten folgen. Und die Bileams-Geschichte, die steht im 4. Mose ab Kapitel 22. Damals war es so, Israel galt unter den feindlichen Mächten als unbesiegbar, wegen ihrem Gott Jahwe. Die wussten, wir haben keine Chance gegen die. Jahwe ist einfach, der ist real, der ist stark, wir haben keine Chance. Der Moabiterkönig Moab wusste, dass er kriegerisch keine Chance hat, darum versuchte er, den Segen vom Volk Israel irgendwie wegzubekommen, durch den Propheten Bileam. Und Bileam hatte den Auftrag, das Volk Israel zu verfluchen. Viermal wollte oder versuchte er es zu verfluchen, aber was passierte? Viele kennen diese Geschichte. Es kamen immer Segensworte raus, statt Fluchworte. Der konnte, und der Balak, der drehte fast durch, oder? Nein, jetzt hast du schon mal gesagt, du sollst fluchen. Er konnte, es ging nicht. Bileam konnte nicht fluchen, was von Gott gesegnet ist. Aber schließlich sagte Bileam dem Balak, wie er Israel von dem Segen Gottes wegbekommen würde. Die Moabiter sollten ein Fest machen für die Israeliten und dort sollten sie mit hübschen moabitischen Mädchen die Israeliten zu sexueller Unzucht verleiten. Und dazu sollten sie auch Götzenopferfleisch auftischen. Das waren auch Götzen zum Teil, an denen Kinder geopfert wurden. Israel tappte in die Falle und verlor Gottes Segen. Bileam steht hier also für die hinterlistige Verführung. Man kann im Glauben an Gott Kompromisse machen, das ist okay, sagt Bileam quasi. Oder du kannst ein frommes Leben führen und gleichzeitig gerade daneben einen gottlosen Lebensstil, also gleichzeitig, das ist schon okay. Als Christ kannst du am Sonntag in den Gottesdienst und nebenher kannst du noch dich in zweifelhaften Clubs aufhalten, irgendwo rumflirten, vielleicht auch sexuelle Kontakte eingehen. Kein Problem. Die Lehre Bileam sagt, das schadet dir nicht. Bileam steht auch für die Menschen, die die Werte dieser Welt mit dem Glauben an Gott vermischen, das zusammenbringen. Sie leben wie zwei sich widersprechende Wahrheiten. Und die Nikolaiten, die lehrten ganz Ähnliches wie Bileam. Das kam auch in der Gemeinde in Ephesus vor, die Nikolaiten. Das haben wir in dem Sendschreiben an Ephesus gesehen. Dort sagt Jesus, er hasst die Werke der Nikolaiten. Er hasst, was für ein starkes Wort. Auch die Nikolaiten sagten, es ist kein Problem, wenn man zum Beispiel Ehebruch begeht oder Götzenopferfleisch isst. Es kommt gar nicht darauf an, wie ich lebe. Warum nicht? Weil Gott mich liebt. Der liebt mich. Er vergibt mir sowieso wieder, ganz unabhängig von meinem Tun. Sie vertreten Gottes Gnade in billige Gnade. Sie machten aus der Freiheit, die Jesus schenkt, die Lizenz zum Sündigen. Da Jesus als gnädiger Gott ja immer wieder vergeben wird. Und dieses Denken, das gibt es auch heute noch. Ich bin als Christ frei, ich kann machen, was ich will, mir ist alles erlaubt, Jesus vergibt mir wieder. Aber Jesus hasst dieses Denken und dieses Handeln. Billige Gnade ist nutzlos. Billige Gnade will die Sünde rechtfertigen. Das geht nicht. Wahre Gnade rechtfertigt den Sünder, wenn es ihm von Herzen leid tut. Gott sagt nie, Sünde ist nicht so schlimm. Ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, oder? Haben wir das auch schon gedacht? Jesus vergibt mir sowieso wieder, oder diese Sünde ist nicht so schlimm. Die Folgen von so einem Lebensstil sind heute noch gleich wie damals. Ein Pastor sagte dazu, wo man keinen Unterschied mehr macht zwischen der Welt, zwischen der Gemeinde und der Welt, zwischen Heiligem und Unheiligem, da verlieren die Christen Gottes Schutz. Also wo wir keinen Unterschied mehr machen zwischen dem, verlieren wir Gottes Schutz. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und darum ruft Jesus die Gemeinde in Pergamon auf, umzukehren. Vers 16. Kehre um, sonst werde ich sehr schnell gegen dich vorgehen und diese Leute mit dem Schwert meines Mundes bekämpfen. Gott fordert die Gemeinde auf, dringlich auf, umzukehren von diesem verkehrten Weg. Und er will uns vor den Konsequenzen bewahren. Und das ist Liebe, die Jesus drängt. Er geht uns in Liebe nach. Er will uns helfen, dass wir nicht irgendwie auf die falsche Seite, auf eine falsche Seite kommen. Mit anderen Worten, er sagt, entscheide dich ganz für dein Leben mit mir. Mach ganze Sache. Hör auf, so hin und her zu hinken auf zwei Seiten, sondern mach ganze Sache, keine Kompromisse im Glauben. Und vertrau mir, ich kann dich mehr erfüllen als diese Dinge oder diese Personen. Erkennst du nicht, dass Satan dich dadurch kaputt machen will? So ungefähr in dem Sinne glaube ich, dass Jesus um uns ringt. Spannend finde ich, oder man kann auch sagen, es muss uns bewusst sein, dass Satan auch uns durch diese beiden Wege verführen will, kraftlos machen will. Verfolgung von außen und Verführung von innen. Habt ihr euch schon mal überlegt, was bei uns gefährlicher ist von diesen beiden Dingen in der Schweiz? Wahrscheinlich ist es offensichtlich, dass es der zweite Punkt ist bei uns. Und da müssen wir immer auch ein bisschen mal den Radar ausfahren und das wie präsent haben. Diese Verführung gibt es nicht nur bei den anderen oder damals in Pergamon. Das kann auch bei uns passieren und darum sollten wir wach sein und auch gerade an der Bibel Dinge messen. Spannend finde ich jetzt, dass Jesus die ganze Gemeinde auffordert, Buße zu tun, umzukehren. Warum die ganze Gemeinde? Warum nicht nur diese Leute, die betroffen sind? Nun, weil Sünde ist nie eine Privatangelegenheit in der Gemeinde. Wir sind ja vom Individualismus sehr stark geprägt. Oder wie ich lebe, das ist meine Sache. Mir hat niemand reinzureden. Oder vielleicht denken wir auch, ja, zieh mal zuerst deinen Balken aus deinem Auge, bevor du mich kritisierst. Du hast bestimmt auch irgendwo Dreck unter dem Teppich. Aber gemäß der Bibel ist Sünde nie einfach so Privatsache in der Gemeinde und geht die anderen nichts an. Warum ist das so? Weil wir als Leib von Jesus zusammengehören. Oder der Heilige Geist hat uns, wenn wir zu Jesus umkehren, dann nimmt uns der Heilige Geist und fügt uns in die Gemeinde hinein, in seinen Leib. Das ist ein Organismus. Und der Organismus hat zwei Gesichter. Das eine ist unsichtbar, weil es weltweit die Gemeinde ist und das andere ist die Ortsgemeinde. Und wir sind hier hineingefügt in diesen Organismus und sind ein Leib. Und wenn jetzt ein Gemeindeglied sündigt, dann ist der ganze Leib davon betroffen. Und wenn wir jetzt mitbekommen, dass ein Gemeindeglied, eine Schwester, ein Bruder von uns, die wir hoffentlich lieb haben, dass die dauerhaft ein Gebot Gottes übertritt, also in einem sündigen Zustand lebt und wir gehen nicht auf diese Person zu in Liebe und unter Gebet, wenn wir das nicht tun, dann machen wir uns schuldig. Dann ist es auch lieblos ein Stück weit. Und darum fordert Jesus in diesem Sendschreiben die ganze Gemeinde auf, Buße zu tun. Es ist ein doppelter Bußruf. Einerseits ruft er die direkt Betroffenen auf, die krummen Wege zu verlassen, aber andererseits ruft er auch die auf, umzukehren, die einfach still da sind und nur Zuschauer und nichts tun. Und wisst ihr, dieser doppelte Aufruf, der gilt nicht nur für die Gemeinde in Pergamon, der gilt auch für uns in Albisrieden. Jesus sagt im Text, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich gegen diese Leute kämpfen. Also ich möchte nicht, dass Jesus gegen mich oder gegen jemand anders in der Gemeinde kämpfen muss, aber Jesus spricht hier nur von jenen, die in den sündhaften Jesus, vielleicht, genau, lassen wir schlafen. Wenn er zu laut schnarcht, müssen wir dann vielleicht einmal ein bisschen... Genau. Also, wir dürfen uns hier bewusst machen, Jesus spricht hier nur jene Leute an, die direkt betroffen sind, gegen die er quasi kämpfen will. Aber trotzdem ist das also nicht etwas, wo wir dann sagen, okay, es geht mich nichts an, okay, ist dann ist nicht so schlimm. Nein, also das sollte man nicht denken. Und dann schließt Jesus im Vers 17 wieder mit einem Aufruf zu hören und einer Verheißung. Ich zitiere den Text, den Anfang, aus einer genaueren Übersetzung. Hier heißt es, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat. Und wenn ich so in die Runde schaue, ich glaube, wir haben alle sogar zwei Ohren, umso mehr sollten wir auf das hören, was Jesus uns sagt in seinem Wort. Und hier steht auch, was der Geist den Gemeinden sagt. Also nicht nur der Gemeinde Pergamon, sondern den Gemeinden, also auch uns. Und jetzt heißt es weiter. Er spricht weiter und sagt, wer den Kampf besteht, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name eingraviert sein wird. Vielleicht muss ich doch einmal schütteln, jetzt stört es mich ein bisschen. Genau, danke. Ich lese nochmal. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name eingraviert sein wird, der nur kennt, der ihn empfängt. Also Jesus spricht hier von einem Kampf. Christsein ist ein Kampf, ist ein Glaubensleben. Wenn wir Christ werden und denken, ja, dann habe ich es leichter und es ist dann so schön dann, dann ist das nur die eine Seite der Medaille. Es gibt auch diejenigen, die uns hier Jesus sagt, es geht um einen Kampf. Bei den Gläubigen in Ephesus zum Beispiel war es der Kampf, dass sie die erste Liebe zu Jesus nicht verlieren oder wiederbekommen. Und das Gleiche gilt auch wie heute für die richtige Lebensführung. Also das ist ein Kampf. Wenn ich sage, ja, weißt du, es ist mir zu streng, ein bisschen zu intensiv, mich jetzt da so reinzugeben und etwas zu ändern, dann haben wir nicht ganz verstanden, dass es ein Kampf ist. Ein Kampf, das ist Teil des Glaubenslebens. Und es ist gut, wenn wir uns das hier und da auch wieder bewusst machen. Natürlich Kampf in Christus mit dem Heiligen Geist, das sind ganz andere Ebenen dann. Aber mit Jesus können wir siegreich aus diesem Kampf herauskommen, weil das Evangelium eine Kraft ist. Und das Evangelium ist stärker als jede geistliche Anfeindung. Es kann uns zwar trotzdem durchschütteln, aber letztlich ist das Evangelium stärker. Und das Evangelium, das zeigt uns zwei Dinge, wenn wir so richtig hinschauen. Und das Erste, was das Evangelium uns zeigt, ist, und das ist nicht so angenehm, aber es zeigt allen Menschen, ich habe mehr Sünden im Leben, als ich mir bewusst bin. Mein Herz ist dunkler und unheiliger, als ich gedacht habe. Das zeigt das Evangelium. Und darum bin ich vor Gott verloren. Ich habe keine Chance vor ihm und ich lebe immer wieder auch so, als wenn ich Gott gar nicht brauchen würde. Und damit spucke ich wie Gott vor die Füße, dem Schöpfer aller Dinge. Darum steht über mir das Todesurteil. aber Gott hat mich in seiner Liebe nicht fallen lassen, sondern hat einen Ausweg geschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser Sohn ist gekommen, um meine Strafe zu tragen, am Kreuz von Golgatha. Und wisst ihr, wenn wir diesen Jesus am Kreuz anschauen, der hier dargestellt ist von einem Schauspieler, dann sehen wir, wie schlimm aus Gottes Sicht die Sünde ist. Und das gilt für alle Sünden, auch für die vermeintlich nicht so schlimmen. Jesus ist diesen Weg gegangen für jeden Menschen, damit jeder, der an ihn glaubt und ihn als Retter und Heiland annimmt, dass er gerettet wird vor der Verlorenheit und ein Kind Gottes werden kann. Und auch du kannst Jesus deine Schuld bekennen, wenn du das noch nicht gemacht hast, und ihn in dein Leben einladen, und er wird beides tun. Und dann gilt das Zweite, das Evangelium sagt uns dann als Zweites, du bist gerecht, gerecht gesprochen. Du bist erlöst, du bist geliebt, und zwar geliebter, als du es dir jemals hättest vorstellen können. Das sagt das Evangelium auch. Geliebter, unabhängig auch, einfach von deinem Tun. Und nun gibt uns Jesus Anteil an diesem großen Kampf, den er gewonnen hat. Wenn wir das Kreuz ansehen, dann können wir auch sagen, so sehr hat Gott uns geliebt. Er hat uns aus der Selbstgerechtigkeit herausgeholt, auch aus der Selbstzerstörung. Und das Kreuz von Jesus sagt, wenn du siehst, wie sehr Gott Sünde hasst und was es ihn gekostet hat, dann können wir doch nicht einfach weiter sündigen, wie nichts wäre. Dann kann ich doch als Gott das Kind nicht sagen, ich lebe, wie ich will. Ich verletze Jesus, ohne dass ich umkehre. Dann geht doch das nicht. Und darum ist das Evangelium eine große Kraft für uns, dass wir diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf gewinnen. Und Jesus kommt dann schließlich zum sogenannten Überwinderspruch. Er spricht vom verborgenen Manna und von dem weißen Stein mit einem neuen Namen drauf. Und das weist auf die Qualität des ewigen Lebens hin. Dieses verborgene Manna steht für tiefste seelische Erfüllung. Und wenn ich das nur ein bisschen besser ausdrücken könnte, wenn wir das nur ein bisschen mehr verstehen könnten, wie wunderschön, wie wunderbar es im Himmel einmal sein wird. Tiefste seelische Erfüllung. Nie mehr, nur das kleinste Bedürfnis. Es ist alles, boah, und es hört nicht auf. Für das steht dieses verborgene Manna. Und der weiße Stein steht mit dem neuen Namen, steht für eine neue, ewige Identität vor dem lebendigen Gott, in der Gegenwart Gottes. Eine neue, ewige Identität, die du dann hast. Da wird nie mehr irgendwas sein, das dich runterzieht. Ja, doch, noch irgendein Sünder und schwierig und kann ich nicht, Versager. Null. Alles weg. Jesus sagt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was sagt der Heilige Geist heute Morgen zu uns? Was sagt er zu dir? Ich glaube, etwas, das ihm durch diesen Text wichtig ist, dass er sagt, lass dich nicht verführen. Oder wenn du irgendwo betroffen bist, dann hör auf mit unheiligen Kompromissen, kehre um, wo nötig. Vielleicht auch von diesem Gedanken, diese oder jene Sünde ist ja nicht so schlimm. Jesus vergibt mir ja sowieso wieder. Oder auch, ich habe ein Stück weit auch das Recht dazu, weil dieses und jenes ist. Ihr Lieben, Jesus kann uns wirklich erfüllen, wenn wir ihn höher stellen als irdische Freuden, die es auch gibt. Und die sind da, gibt auch gute, aber wir sollen sie nicht höher stellen als Jesus. Er soll über allem stehen. Und ich mache uns Mut heute Morgen, hören wir auf Gottes Reden, auf die Stimme des Heiligen Geistes und folgen ihm. Amen. Wir beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich so um uns bemühst. Herr, du ringst um uns. auch durch diese Sendschreiben, auch das heute Morgen, du ringst um uns, weil du uns helfen willst. Du siehst auch, es ist schwierig. Es ist Kampf, wir haben es gehört. Es rüttelt uns teilweise und es ist wirklich schwierig. Aber du kannst uns helfen, uns zu öffnen für das Wirken deines Geistes und dass wir dir vertrauen und uns ganz hinwenden auf diesen Weg, den du mit uns gehen willst. Herr, wir danken dir für deine Liebe, die uns hier immer wieder auch entgegenkommt. Amen.